7 Uhr. Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk, erstes Programm. Wir senden Nachrichten. Der Generalsekretär der CDU, Geißler, sieht in der angestrebten Kandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten Strauß für das Amt des Bundeskanzlers kein Ultimatum an die Christlich-Demokratische Union. Geißler kündigte gestern Abend im deutschen Fernsehen ein demokratisches Auswahlverfahren an, weil sich niemand durch Selbsternennung zum Kanzlerkandidaten machen könne. Zuvor hatte er darauf hingewiesen, dass die CDU die Bewerbung des CSU-Vorsitzenden als Unionskandidat ernsthaft in die Prüfung ihrer Marschroute für die Bundestagswahl 1980 einbeziehen wolle. Strauß selber sagte ebenfalls in einem Fernsehinterview, bei seinem Anspruch auf die Kanzlerkandidatur berufe er sich auf viele Mitglieder aus den Reihen nicht nur der SU, sondern auch der CDU. Mit der Bekanntgabe seines Anspruchs wird die Bahn zu einer vernünftigen Strategiediskussion zwischen den Unionsparteien eröffnet. Auf die Frage, ob seine Entscheidung die Abkehr von einer bundesweiten Ausdehnung der christlich-sozialen Union bedeute, antwortete Strauß, das sei nicht eine unmittelbare Folge. In Hamburg hat sich inzwischen der Landesvorstand der Jungen Union gegen eine Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß gewandt. Ein Kandidat der CDU-CSU müsse unter anderem an seiner Fähigkeit gemessen werden, für die Union schwierige Gruppen wie etwa Jungwähler zu gewinnen. Strauß erfülle dies nur unzureichend, erklärte die JU Hamburg. Geeignete Kandidaten seien der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht und der westfälische CDU-Vorsitzende Biedenkopf. Der künftige Bundespräsident Karl Carstens will sich für mehr Chancengleichheit einsetzen. In einem Interview des deutschen Fernsehens sagte der CDU-Politiker gestern Abend, besonderen Wert lege er auf einen Dialog mit der jungen Generation. Ihm gehe es auch um stärkere Kontakte zum linken Flügel des Meinungsspektrums, wobei er nicht ausschließe, dass auf beiden Seiten Vorurteile verringert werden könnten. Zur Chancengleichheit im Sinne größerer sozialer Gerechtigkeit, erklärte Carstens, in der Bundesrepublik sei ein hohes Maß an Freiheit erreicht worden. Radikalen Erlass, Terroristenbekämpfung sowie Bürokratismus seien sehr ernst zu nehmen, da sie unter gewissen Umständen zu einer Einschränkung der erreichten Freiheiten führen könnten. Die Aufgabe eines Bundespräsidenten sei es vor allem, für den Staat und seine Verfassung zu werben. Bundespräsident Scheel hat dem früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Kubel heute zum 70. Geburtstag gratuliert. Er wies darauf hin, dass der SPD-Politiker mit nur kurzen Unterbrechungen dem Land Niedersachsen 3 Jahrzehnte lang in verschiedenen kabinettfunktionellen Ressorts als Minister und dann als Regierungschef gedient habe. Schon unmittelbar nach dem Krieg sei er Ministerpräsident des Landes Braunschweig gewesen. Dies zeige, wie selbstverständlich Alfred Kubel, der seine politische Gesinnung im Widerstand gegen den Nationalsozialismus bewiesen habe, führende Aufgaben beim Aufbau eines demokratischen und sozialen Deutschland zugefallen seien. Mit der israelischen Stadt Beersheba beginnen heute die ägyptisch-israelischen Verhandlungen über die Selbstverwaltung der Palästinenser im besetzten Westjordanien und dem ebenfalls besetzten Gazastreifen. Kurz zuvor wird die Sinai-Stadt El Arisch mit einfachem militärischem Zeremoniell an die Ägypter zurückgegeben. Eröffnet werden die Verhandlungen in Beersheba vom ägyptischen Regierungschef Khalil und dem israelischen Innenminister Burg in Gegenwart des amerikanischen Außenministers Vance. Gestern Abend hatte Vance in Alexandria mit dem ägyptischen Präsidenten Sadat konferiert. Er sagte nach der Unterredung, der Nahe Osten werde mit dem Beginn der Verhandlungen über die Autonomie der Palästinenser in eine neue Ära eintreten. Sadat äußerte die Vermutung, dass die Meinungsverschiedenheiten über die Autonomie nicht größer seien als jene, die während der Verhandlungen über den Friedensvertrag aufgetreten seien. Das amerikanische Außenministerium hat seine vor kurzem erteilte Genehmigung für den Verkauf 3er Flugzeuge des Typs Boeing 747 an Libyen zurückgezogen. Ein Sprecher des State Department in Washington begründete dies mit der Sorge, Libyen könnte die Maschinen zu militärischen Zwecken missbrauchen. Erst vor kurzem habe die Führung in Tripolis Flugzeuge des Typs Boeing 727 dazu benutzt, Soldaten und militärisches Material nach Uganda zu schaffen. Libyen hatte vergeblich versucht, mit seinem Eingreifen den Sturz des ugandischen Diktators Amin zu verhindern. Soweit die Meldungen und nun der Wetterbericht. Tiefdruckgebiete über den britischen Inseln und im Südskandinavien führen kühlere Meeresluft heran. Die Vorhersage für Nordwestdeutschland bis heute Abend. Nach Auflösung von Nebelfeldern, teils aufgeheiter, teils stärker bewölkt, in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer, zum Teil Gewitter. Höchste Temperaturen an der See und im Oberharz 12 bis 15, sonst 15 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd. Die weiteren Aussichten bis morgen Abend, nachts zeitweise klar, tiefste Temperaturen 8 bis 5 Grad. Morgen weiterhin leicht unbeständig und wärmer. Die Windvorhersage bis morgen Abend, Deutsche Bucht Süd bis Süd 3 bis 4, später 4 bis 5. Westliche Ostsee, West bis Südwest 4, rückdrehend. Die Vorhersage für Nordrhein-Westfalen bis morgen früh. Wechselnde, zeitweise starke Bewölkung und schauerartige Regenfälle, vornehmlich in der zweiten Tageshälfte. Höchste Temperaturen bei 16, im Bergland um 12 Grad. Tiefste Werte nachts im Allgemeinen um 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Schauern leicht böiger Südwesten. Die weiteren Aussichten bis übermorgen früh, am Sonnabend nicht unfreundlich, Schauerneigung abnehmend, etwas wärmer. Die höchsten Temperaturen der letzten 24 Stunden, Aachen 15, Essen 12, Kahler Asten 8, Hannover 14, Hamburg-Fuhlsbüttel und Schleswig 16 Grad. Die tiefsten der vergangenen Nacht, Hannover 7, Hamburg-Fuhlsbüttel und Schleswig 8 Grad. Sie hörten Nachrichten im ersten Programm des Norddeutschen Rundfunks und des Westdeutschen Rundfunks. Ein Blick zur Uhr, es ist 7.06 Uhr. In der Sendung Politik am Morgen bringen wir Kommentare über die Bereitschaft des CSU-Vorsitzenden Strauß zur Kanzlerkandidatur und über den Beginn der Regierungsgespräche über einen neuen Staatsvertrag für den Norddeutschen Rundfunk. Die Christlich-Soziale Union hat gestern für ihren Vorsitzenden Franz Josef Strauß den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien zur Bundestagswahl 1980 angemeldet. Hören Sie dazu einen Kommentar von Jürgen Kellermeier.
Meine Damen und Herren, nur einen Tag nach dem großen Erfolgserlebnis der Unionsparteien bei der Wahl des Bundespräsidenten ist gleichsam mit bayerischem Paukenschlag erkennbar geworden, dass sich der lange schwelende Konflikt über die Führungsfrage der Union unaufhaltsam zuspitzt und mit zunehmender Beschleunigung auf die Entscheidung zutreibt. Was sich ein paar Wochen immer deutlicher abzeichnete, ist seit gestern Nachmittag offiziell. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß erhebt, genauer gesagt erlässt erheben, den Anspruch auf die Funktion des Kanzlerkandidaten der Union bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Damit steht das Adenauerische Wahlbündnis der christlichen Schwesterparteien jetzt vor der vielleicht folgenschwersten Zerreißprobe seiner Geschichte. Mit ihrem Vorpreschen hat die CSU offenkundig auf jene gezielten Indiskretionen reagiert, die am Wochenbeginn nach einer Klausurtagung des CDU-Präsidiums in die Öffentlichkeit lanciert worden waren. Die CDU-Führung, so hörte man da, habe sich für einen Kanzlerkandidaten Strauß nicht erwärmen können und CDU-Generalsekretär Geißler habe Untersuchungen vorgelegt, nach denen der Bayer in der Sympathieskala noch weit hinter Helmut Kohl rangiere, von Spitzenreiter Helmut Schmidt ganz zu schweigen. Zugleich wurde verbreitet, dass Kohl schon in den allernächsten Tagen die Flucht nach vorn antreten wolle, indem er selbst auf die Kanzlerkandidatur verzichten und einen anderen, wahrscheinlich Niedersachsen-Ministerpräsident Ernst Albrecht, vorschlagen werde. Das alles zu dem erkennbaren Zweck, die drohende Kanzlerkandidatur von Strauß zu vereiteln oder zumindest ihrer Ankündigung zuvorzukommen. In dieser Lage ist jetzt die CSU-Führung, die sich nicht abermals wie vor 4 Jahren überfahren lassen wollte, in die Offensive gegangen. Der ursprüngliche Plan, den Konflikt auf die Zeit nach den Europawahlen zu vertagen, ist nicht mehr zu halten. Damit steht die herausgeforderte CDU-Führung, die sich am Montag in Bonn versammeln wird, schneller als gedacht vor der Frage, ob sie den Anspruch der CSU akzeptieren oder aber durch Ablehnung die Einheit der Union preisgeben will. Denn dies ist jetzt die von Strauß gesetzte Alternative. Für die CDU als die weitaus größere Partei der Union ist das freilich nicht nur eine Frage der Selbstachtung. Wichtiger noch ist für sie ohne Zweifel die Frage, ob sich die Union mit einem Kanzlerkandidaten Strauß an der Spitze denn wirklich eine bessere Chance für die Bundestagswahl ausrechnen kann. Hier aber gehen die Meinungen weit auseinander. Und hier liegen auch die Ursachen des Dilemmas, in dem die Union steckt. Die CDU hat zwar einerseits zurzeit keinen unumstrittenen Spitzenmann zu bieten, der sich gleichsam wie von selbst als Alternative zu dem irreparabel demontierten Helmut Kohl aufdrängen würde. Andererseits aber hat sie begründete und belegbare Zweifel daran, dass ausgerechnet Strauß der Union zum Sieg gegen Schmidt verhelfen könnte. Im Gegenteil, erst vor wenigen Tagen wurden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Untersuchungen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Union mit Strauß an der Spitze vom Regen in die Traufe käme. Profitieren würde danach allenfalls Helmut Schmidt, der bei einem Duell mit Strauß auf noch größere Zustimmung rechnen könnte als bei der Gegenüberstellung mit Kohl. Ob dieser Strauß-Effekt auszugleichen wäre durch jene Manipulationen an der sogenannten Parteienlandschaft, für die von der CSU inzwischen 4 Modelle vorgelegt wurden, erscheint zumindest zweifelhaft. Sehr viel größer dagegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die massive Polarisierung, die mit Strauß an der Spitze unweigerlich bewirkt würde, eher dem gegenwärtigen Bundeskanzler zur absoluten Mehrheit als der Union zum ersehnten Wahlsieg verhelfen könnte. In dieser Lage sind Konflikte in der CDU-Führung zwischen den Anhängern und den Gegnern der Strauß-Lösung unvermeidlich. Gleichwohl könnte es am Ende den Ausschlag geben, dass der Union in ihrer gegenwärtigen Seelenverfassung wohl selbst ein riskantes Experiment immer noch attraktiver erscheint als die unablässige Fortführung ihrer diffusen Personalkirillen. Die Sehnsucht nach einer Radikalkur ist unverkennbar. Dass sich die CSU zur Verkündung ihres weitgehenden Anspruches den Himmelfahrtstag aussuchte, ist also vielleicht eine pikante Pointe. Denn vor dem Hintergrund aller Umfragen würde für die Union ein Wahlkampf mit Strauß an der Spitze tatsächlich zu einer Art von politischem Himmelfahrtskommando.
Die Ministerpräsidenten Niedersachsens und Schleswig-Holsteins sowie der erste Bürgermeister Hamburgs begannen in Hamburg mit Regierungsgesprächen über einen neuen Staatsvertrag für den Norddeutschen Rundfunk. Die Landesregierung in Kiel hatte vor knapp einem Jahr den bestehenden Vertrag zum Jahresende 1980 gekündigt. Die Erkenntnisse aus der ersten Verhandlungsrunde bewertet Michael Wolf Thomas.
Jetzt geht's ans Eingemachte, das ist Systemveränderung. Mit diesen Worten kennzeichnete Hamburgs erster Bürgermeister Hans-Ulrich Klose die Lage nach dem ersten NDR-Spitzengespräch mit seinen Kollegen Stoltenberg und Albrecht. Und in der Tat, der Felsbrocken, der jetzt auf dem Verhandlungswege liegt, dürfte sich so leicht nicht wegräumen lassen. Denn was jetzt in die Debatte gekommen ist, sprengt den Rahmen der Diskussionen um das pflichtrechtliche Rundfunksystem. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob zusätzlich zum bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem für den Bereich der neuen Medien, Kabel- und Satellitenfernsehen, eventuell private Rundfunkveranstalter zugelassen werden, sondern es geht darum, dass jetzt das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, so wie es besteht, eingeschränkt werden soll, reduziert zugunsten privater Rundfunkveranstalter. Nicht anders ist die Forderung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht zu werten, bestimmte Frequenzen, auf denen der NDR jetzt Programme ausstrahlt, anderen Rundfunkveranstaltern zur Verfügung zu stellen. Zwar will Niedersachsen bis zum 2. Juli seine Vorstellungen noch präzisieren, aber so viel ist schon deutlich geworden. Hier soll der öffentlich-rechtliche NDR von ihm bis jetzt genutzte Frequenzen und damit eben auch Programme verzichten, um eine zusätzliche Rundfunkanstalt oder gar mehrere in Niedersachsen zu ermöglichen. Nach allem, was man hört, ist daran gedacht, dafür eine öffentlich-rechtliche Anstalt zu gründen, unter deren Dach dann Privatfirmen Programm machen könnten. Wenn dabei den Vorschriften des Bundesverfassungsgerichtes über die angemessene Beteiligung der gesellschaftlichen Kräfte Genüge getan wird, mag das juristisch abgesichert sein. Aber die Folgen sind unübersehbar. Zum einen würde Niedersachsen damit aus dem bisher einheitlichen Verfahren aller Bundesländer ausscheren, was Albrecht aber mit dem Hinweis auf die Länderhoheit in Rundfunkfragen abtut. Zweitens würden bestehende Programme zugunsten privater Veranstalter aufzugeben sein. Und drittens wäre 30 Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik dann wohl endgültig der Rundfunk als minderheitenschützende, der gesamten Gesellschaft verpflichtete Einrichtung am Ende. Denn privater Rundfunk will Waren in Unterhaltung verpackt an den Mann bringen. Informationen sind da nur Beiwerk. Da werden dann die Minderheitenprogramme dran glauben müssen. Da wird ein selbstzerstörerischer Kampf um Einschaltquoten losgehen, denn nur hohe Einschaltquoten garantieren eine ausreichende Rundfunkfinanzierung durch Werbung. Da werden sich die Anstalten mit Angeboten von Bonanza und Fußballübertragungen gegenseitig überbieten. Und das alles unter der Devise, der Hörer und Zuschauer solle mehr Auswahl haben. Am Ende bleibt ein Einheitsbrei. Inhaltsanalysen und Untersuchungen der Zuschauergewohnheiten in anderen Ländern lassen das jedenfalls erwarten. Wenn aber das öffentlich-rechtliche System auf der einen Seite angegangen wird, dann wird man auf der anderen Seite auch den Status der Presse zur Diskussion stellen müssen. Dann wären ein Presserechtsrahmengesetz und eine Medienkartellgesetzgebung mit äußerst widrigen Bestimmungen unausweichlich. Sozialdemokraten und freie Demokraten in Bund und Ländern werden begreifen müssen, dass es jetzt nicht nur um den NDR geht, dass ihre Art Medienpolitik vor dem endgültigen Bankrott steht, wenn sie nicht endlich begreifen, dass hier Systemveränderungen ins Haus stehen, auf die sie in keiner Weise vorbereitet sind. Die Zukunft des NDR sieht düster aus, wenn Albrecht auf seiner Forderung bestehen sollte. Denn dass der Hamburger Senat da nicht mitziehen könnte, dürfte klar sein.
Das war aus Hamburg die Sendung Politik am Morgen mit Kommentaren von Jürgen Kellermeier und Michael Wolf-Thomas. In der Redaktion von Dieter Dölken.